Die Presse.
Während das iranische Regime mit den USA verhandelt, werden bei Gedenkfeiern für Todesopfer der brutal niedergeschlagenen Proteste der letzten Wochen regierungskritische Parolen skandiert. Mehr als 7000 Menschen sollen im Iran laut NGOs zuletzt getötet worden sein. Wie ist die Lage aktuell vor Ort? Mein Name ist Christine Meyerhofer und das ist, was wichtig ist, der tägliche Nachrichtenpodcast der Presse. Meine Kollegin Anna Wallner hat ein wirklich spannendes Gespräch mit der ORF-Journalistin Rosa Lyon geführt. Sie erzählt darin von ihrer jüngsten Reise in den Iran, über das journalistische Arbeiten vor Ort und natürlich darüber, wie das gewalttätige Niederschlagen von Protesten zu Jahresbeginn nach wie vor nachwirkt. Hören Sie sich das an.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute mit Rosa Lyon sprechen dürfen und verbunden sind nach Istanbul. Hallo Rosa.
Hallo Anna.
Mir geht es darum, dass ich gerne mehr wissen will darüber, über deine Reise in den Iran vor einigen Tagen. Anfang Februar warst du im Iran. Was ist dir denn von dieser Reise besonders hängen geblieben?
Ich würde sagen, die kollektive Traumatisierung und auch die kollektive Depression. Also was man so auf Fernsehaufnahmen sieht, ist ja quasi Normalbetrieb, aber was tatsächlich passiert, sind lauter Menschen, die ja entweder nicht in der Lage sind zu sprechen, Angst haben zu sprechen, oder wenn sie sprechen, dann sprudelt und platzt es aus ihnen raus. Da ist unfassbar viel Schmerz, unglaublich viel Wut, unglaublich viel Angst auch. Und wir sind jetzt ja gerade in einer Phase, jetzt sind 40 Tage verstrichen seit dem 8. Jänner und 9. Jänner, also diesen beiden enorm blutigen Tagen. Und jetzt finden in der Tradition der Schia nach 40 Tagen Trauerphase dann noch einmal Zeremonien statt. Und diese Zeremonien sind traditionell so, dass sie in Proteste umschlagen können. Und davor sorgt sich die Islamische Republik sehr. Das heißt, es gibt ein enormes Sicherheitsaufgebot. Und als ich da war, gab es das zum Beispiel schon ganz massiv dort in Behesht-e-Sahra. Das ist dieser riesige, riesige Friedhof südlich von Teheran. Die Stadt wächst immer näher dran und der ist gar nicht mehr so weit weg, wie er noch war, als er gebaut wurde. Und da gibt's halt unfassbar viele neue Gräber. Und da gibt's auch ein Wahnsinns-Polizei- und Militäraufgebot, um eben zu verhindern, dass es zu Protesten kommt. Gerade gestern kam es zum ersten Protest in Adanan, in einem kleinen Dorf westlich von Teheran. Da wurden dann, ich glaube, 8 kurdische junge Männer verhaftet. Es gibt Aufnahmen von kleinen Protesten, die da und dort stattfinden, jetzt gerade, und auch eben von Menschen mit großen Waffen, die dann aus Autos oder von Motorrädern schießen. Also die Szenen, die wir da am 8. und am 9. Jänner verzögert, aber doch dann mitbekommen haben, weil es gab ja eine Internetsperre, die scheinen sich zumindest im Kleinen jetzt gerade zu wiederholen. Und es ist grundsätzlich nicht vorbei. Also das war was ich eben auch gespürt habe und mit den Menschen in den Gesprächen gespürt habe, ist die Sorge, die berechtigte Sorge, dass das Ganze noch nicht zu Ende ist, ist riesig. Die Menschen werden weiterhin verhaftet, verhaftete Menschen werden gefoltert, es finden Exekutionen statt. Quasi wir haben den Eindruck, das ist erledigt, aber es ist nicht erledigt.
Jetzt hast du erwähnt, wie unterschiedlich Menschen reagieren, wenn man mit ihnen spricht. Wie einfach ist denn das überhaupt, mit Menschen auf der Straße oder wo auch immer ins Gespräch zu kommen? Auf der Straße wahrscheinlich am schwierigsten, aber erzähl mir mal, wie du das angehst, wenn du dann etwas erfahren möchtest von ganz normalen Menschen, die das alles miterlebt haben die letzten Wochen.
Nicht ganz unähnlich, wie es auch in Österreich ist, ist quasi mit Menschen ohne Kamera und ohne Mikrofon ins Gespräch zu kommen deutlich leichter als mit. Also gibt es da quasi die Abstufungen, ich spreche nur mit ihnen direkt, beziehungsweise auch mit Übersetzung oder eben mit einem Tonaufnahmegerät oder eben gleich mit Kamera. Kamera ist natürlich das Invasivste und da sind die Menschen ja am vorsichtigsten. Aber trotzdem finde ich es immer erstaunlich einfach, mit Menschen ins Gespräch zu kommen im Iran, abgesehen davon, dass sie unfassbar höflich und freundlich sind. Also niemals würden Menschen so reagieren, wie wir das gewohnt sind, wenn man sie auf der Straße mal um ein Interview bittet, sondern selbst die, die absagen, sagen sehr freundlich und sehr höflich ab. Aber ich bin zum Beispiel ganz hin und weg gewesen von einer Frau, die gewartet hat, bis ich mit einem anderen Interview fertig war und mich dann auf Deutsch angesprochen hat und gesagt hat, also sie möchte mit mir sprechen, sie spricht Deutsch, aber sie ist auf Persisch sicherer, also sie möchte es auf Persisch machen. Genau, und dann habe ich gesagt, ja, wunderbar, sehr gern. Und aus der ist es richtig rausgesprudelt. Ne? Die hat einfach erzählt, wen sie verloren hat, Freunde, Familie, dass gezahlt werden musste, um die Körper zurückzubekommen. Es gibt fürchterliche Geschichten in diese Richtung, dass Menschen unterschreiben müssen, dass ihre Kinder bei den Basij-Milizen, also bei den Teil der Revolutionsgarden, da Mitglied waren. Weil dann kriegen sie Kugelgeld, sogenanntes, also Geld pro Kugel, die im Körper steckt. Und das ist gar nicht so wenig Geld momentan. Also es ist so quasi ein Double Bind, warum Menschen tatsächlich dann solche Papiere unterschreiben und dann eben auch ganz in Stille nur um ihre Geliebten trauern. Und diese junge Frau, die habe ich gefragt, geben Sie mir quasi einen Common Persian Name, also so einen, geben Sie mir quasi einen Decknamen, nicht? Um sie ein bisschen zu schützen. Und sie hat gemeint, nein, I'll give you my real name. Ich gebe ihnen einen echten Namen. Und so diesen Mut solcher jungen Menschen, sich da eben vor eine Kamera von internationalen Journalisten zu stellen oder eben auch auf die Straße zu gehen, im Wissen, mit welch eiserner Faust dieses Regime seit Jahrzehnten gegen Aufbegehren vorgeht, ja, ist unfassbar und für uns unvorstellbar.
Weil du gerade von einer Frau gesprochen hast, welche Rolle spielen denn Frauen gerade im iranischen Alltag praktisch in der Öffentlichkeit? Was hat sich da verändert oder geht es diesmal bei diesem Protest nicht so stark um die Frauen?
Es geht um Freiheit allgemein und natürlich haben die Proteste dieser anlässlich des Todes von Mahsa Amini, der jungen Kurdin, stattgefunden haben 2023 schon sehr viel bewegt. Also die haben schon das Selbstbewusstsein der, würde ich sagen, der iranischen Frauen ja nach vorne gebracht. Und es ist ein bisschen der Geist aus der Flasche. Also mindestens 50%, vor allem der jungen Frauen, vor allem in den Städten, sind mittlerweile ohne Kopftuch, ohne Baseballkappe, ohne Hut, ohne irgendeine Kopfbedeckung unterwegs. Ja, das ist schon ein Riesenschritt und so einfach wird das nicht reversibel sein. Frauen sind mindestens so gebildet wie Männer im Iran, haben ein, ja, jetzt durch diesen Schritt nochmal mehr Selbstbewusstsein gewonnen, aber insgesamt natürlich sind sie in dieser Gesellschaft unterdrückt. Wir brauchen uns ja nur anschauen, wer ja das Heft in der Hand hat.
Eine Sache, die bis heute sehr viele Fragen ausgelöst hat, ist auch einfach die ganz banale Frage, wie viele Menschen da jetzt in diesen Protesten und du hast selbst gesagt, blutigen Tagen rund um den 8. Jänner tatsächlich getötet wurden. Ist das dann, wenn man vor Ort ist und ins Gespräch kommt, kriegt man das greifbarer quasi auf die Reihe, wie hoch die Opferzahl ist oder ist das noch immer unklar?
Ich denke, was greifbarer wird, ist, wie schwer das nachzuvollziehen ist, weil eben, wie ich vorher beschrieben habe, da ein ganzes System wirkt, das auch jetzt noch verhindert, dass diese Informationen öffentlich werden. Also es ist ja kein Zufall, dass das Internet ausgeschalten war, ganze 2 Wochen lang. Es ist kein Zufall, dass die Regierung eben ganz andere Zahlen, nämlich ein paar Tausend, veröffentlicht, während Menschenrechtsorganisationen von zigtausenden sprechen. Und es wird irgendwie klarer, dass Verschwinden von Menschen, es ist unklar, ob Menschen, die verurteilt wurden, wirklich schon exekutiert sind. Es ist bei den verletzten Zahlen völlig unklar, was da wirklich stimmt, weil Menschen sich nicht in Behandlung begeben, obwohl sie zum Beispiel angeschossen sind oder dringend andere medizinische Versorgung bräuchten. Also diese quasi Dunkelziffern, die wir da haben, das wird noch sehr lange dauern, um das richtig gut aufzuarbeiten. Es gibt ein paar Menschenrechtsorganisationen, die außerhalb des Iran sind, die das sehr penibel tun. Aber ja, das wird wohl noch lange dauern. Was klar ist, das ist das größte Blutvergießen gewesen, das größte Massaker in der modernen Geschichte des Iran.
Und wenn du jetzt als Journalistin erzählst, diese junge Frau hat dann gesagt, ja, I give you my real name. Wie entscheidest du dann, ob du das auch verwendest, genau so, und ob du sie schützen musst oder nicht? Wie gefährdet wäre sie dann, wenn das dann zum Beispiel eben in einer Sendung des ORF gebracht wird?
Ja, das ist so ziemlich die kniffligste Frage in meinem Job. In dem Fall habe ich das intensiv überlegt, weil sie doch ein paar Dinge gesagt hat, die wahrscheinlich mit härteren Konsequenzen geahndet würden. Und diese Passagen habe ich zum Beispiel nur im Radio verwendet und da nicht mit ihrem echten Namen.
Stichwort Gefährdung, nämlich von dir selbst und deinem Team. Wie gefährlich war dieser Einsatz jetzt in dieser so angespannten Lage im Iran für dich als Journalistin eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, eines vermutlich für den Iran nicht so bedeutenden Landes? Worauf hast du da besonders geachtet? In der Vorbereitung, aber dann auch vor Ort. Gab es gefährliche Situationen und wie hast du dich da abgesichert?
Nein, also wie soll ich sagen, die Frage ist ja, woher Gefahr rühren könnte, nicht?
Ja, vom Regime, weil du berichtest über das Land schon einmal per se. Ich meine, die haben eine Internet-Nachrichtensperre verhängt. Da könnte ihnen ja freier Journalismus eines anderen Landes sehr, sehr zuwider sein.
Genau, dann müssten sie mir aber einfach kein Visum geben. Mhm. Oder zumindest ist das die Logik des Iran. Da würde ich dann einfach, wenn quasi davon ausgegangen wird, dass das, was da berichtet wird, so ganz gegen ihre Interessen ist oder sie nicht als fair empfinden, dann würde einfach mir wohl kein Visum gewährt werden. So ganz unwichtig, glaube ich, ist Österreich für den Iran gar nicht. Europa wahrscheinlich insgesamt schon, aber man darf nicht vergessen, historisch sind die ersten so Giftopfer, die es aus dem Irak-Iran-Krieg gab, zum Beispiel in Österreich versorgt worden. Und das haben sehr viele Menschen nicht vergessen. Auch Menschen, die, wie soll man sagen, an den Hebeln sitzen im Iran, aber auch Menschen einfach auf der Straße. Und es gibt durchaus ganz passabel gut bis gute diplomatische Beziehungen. Also so ganz unwichtig ist Österreich lustigerweise in diesem Fall gar nicht. Ich arbeite da mit einem gültigen Visum, mit einem gültigen Presseausweis, mit einer Drehgenehmigung. Also das findet quasi alles im legalen Rahmen, im völlig korrekten Rahmen statt. Und deshalb bin ich jetzt keine Gefahr und ich sehe mich auch nicht in Gefahr. Natürlich muss ich schauen, dass ich mein Team nicht in Gefahr bringe durch irgendwelche, sag mal, blöden Aktionen. Ja, genau, das vermeide ich natürlich tunlichst. Und ganz intensiv versuche ich auch zu vermeiden, Menschen, mit denen ich im Gespräch bin, die ich vielleicht auch interviewe, die in Gefahr zu bringen. Das ist natürlich, das sind die beiden wichtigsten Anliegen, würde ich sagen.
Aber im journalistischen Alltag, wo merkst du da die Grenzen? Also wo kommst du nicht hin, wo du in anderen Ländern hinkommen würdest? Wo darfst du nicht mehr weitergehen? Wo gibt es wirklich für dich so, wo du merkst, okay, das ist einfach anders als in der Türkei zum Beispiel oder in Europa?
Ich habe jetzt, als ich dort war, probiert, eine Drehgenehmigung für ein Spital, für ein Krankenhaus und auch für den Friedhof zu bekommen und habe beides nicht bekommen. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, das hätte ich in Österreich nicht bekommen, das hätte ich in der Türkei nicht bekommen, das hätte ich in den USA nicht bekommen, vor allem nicht in dieser kurzen Zeit. Also ich glaube, die größte Hürde ist wirklich, dieses Visum überhaupt zu bekommen und reinzukommen, nicht? Das ist wirklich die Schranke, würde ich meinen. Es gibt dann Menschen, die würde ich gerne treffen und die würde ich gerne für ein Fernsehinterview treffen. Und ich mache es nicht, weil es vielleicht jetzt gerade eine zu sensible Zeit ist und ich diese Menschen nicht in Gefahr bringen möchte. So, mhm. Das sind schon Schranken, die vielleicht in anderen Ländern geringer wären. Aber eben auch die Reaktion der Menschen. Also ich verstehe einfach viel besser, wenn Menschen weitergehen auf der Straße und sagen, sorry, ich kann und will jetzt kein Interview geben.
Und jetzt, seit du zurück bist, ich meine, es ist ja immer auch so eine Reise, macht einen, hinterlässt einen Eindruck, ein Bild von diesem Land und dieser Gesellschaft. Wie recherchierst du denn jetzt nach deiner Rückkehr über die weiteren Entwicklungen?
Es gibt viele wirklich ganz informative Kanäle über Telegram, über WhatsApp. So, das ist das eine. Das ist quasi so ein bisschen, wie soll man sagen, Zivilgesellschaft aus dem Iran wahrnehmen. Und dann habe ich Informanten natürlich. Ja, ohne die wäre es unmöglich, weil da kann ich Check und Recheck machen. Und die sind auch in unterschiedlichen Orten und sind dann nochmal vernetzt. Und dann, also so, da kriege ich wirklich valide und ja, gute Informationen. ohne die ist sehr schwierig. Das habe ich vor allem gemerkt in den 2 Wochen, in denen die einfach wirklich offline waren. Und dann war zum Teil mit Starlink wieder ein bisschen was möglich. Und hier und da, wenn so an den Grenzgebieten türkisches Netz zum Beispiel dann schon gegangen ist oder ab und zu dann doch mal für 10 Minuten irgendwo das Internet funktioniert hat und sich jemand mit VPN einloggen kann. Mittlerweile ist wieder relativ verlässlich so, dass die Menschen, die VPN haben, zumindest gut ins Internet.
Du sitzt ja in Istanbul für den ORF seit Juni, eben auch mit der Zuständigkeit für Teheran und den Iran. Wie sieht man denn aus der türkischen Perspektive auf diese neue oder nicht mal neue, auf die Iran-Realität? Stichwort Diaspora, Handel, überhaupt die Sicherheitslage. Wie beobachtet man das in der Türkei?
Ja, mit großer Besorgnis. Also ich denke, einerseits ist der Türkei wichtig, dass es ruhig ist und ruhig bleibt, weil es ist ja doch ein Nachbar und kein unerheblicher Nachbar. Und man will einfach vermeiden, dass es hier in der Region wirklich destabil wird, nicht? Man hat viele, viele Geflüchtete im Land und man will auch nicht, dass das mehr wird oder dass es irgendwie unruhiger wird hier. Und man möchte sich natürlich gern weiterhin so als Ordnungsmacht in der Region profilieren und wäre gerne Vermittler. Also da versucht man quasi den Oman ein bisschen abzulösen. Man hat ja auch versucht, hier in Istanbul Verhandlungen, die nächste Verhandlungsrunde zu haben, die dann doch wieder in Maskat im Oman und jetzt eben dann in Genf stattgefunden hat. Aber man versucht sich so auch für größere, breitere Formate, längerfristige Formate hier zu positionieren.
Kommen wir noch ein bisschen zu aktuellen Entwicklungen, politischen Entwicklungen vor allem. Es hat jetzt nun nach weiteren Gesprächen geheißen, dass der Iran meint, es gibt Fortschritte in den Verhandlungen mit den USA. Welche sind denn das eigentlich aus dem Blickwinkel des Iran?
Gute Frage. Haben Sie nicht gesagt. Also iranischer Außenminister Abbas Araghchi war sehr kurz angebunden nach diesen 3-stündigen Gesprächen in Genf und hat gemeint, man habe sich auf Richtlinien geeinigt. Er hat weder gesagt, welche Richtlinien das sind, noch wann weitergesprochen wird. Aus den USA hieß es dann ungefähr in 2 Wochen. Und ehrlich gesagt, er hat zwar gesagt, wir werden uns schon einigen, aber das heißt nicht, dass das einfach wird. Und ehrlich gesagt, ich habe Abbas Araghchi schon, wie soll ich sagen, deutlich zuversichtlicher wahrgenommen. Ja, die Standpunkte, die liegen einfach unfassbar weit auseinander, nicht? Die USA wollen nicht nur über das Atomprogramm sprechen, sondern die wollen einfach die israelische quasi Linie oder auch Magerlinie ist einfach Zero Enrichment, null Urananreicherung und völliger Abbau auch der Atomanlagen, außerdem Raketenprogramm, komplett Abbau oder zumindest starke Drosselung und auch die Proxys, also die Stellvertreter Hisbollah im Libanon oder auch die Hamas in Gaza. Diese Unterstützung muss fallen, nicht? Das sind die 3 großen Bedingungen. Kein Mensch redet, by the way, über Menschen oder Menschenrechte mehr, ja? Nur so mal kurz erwähnt. Und der Iran auf der anderen Seite will halt einfach maximal über sein Atomprogramm sprechen, ist da verhandlungsbereit und will im Gegenzug Sanktionserleichterungen. So. Er will aber keinesfalls über sein Raketenprogramm sprechen und er möchte auch keinesfalls über die Proxys sprechen. Proxys, verständlich, das ist einfach eine Machtfrage. Und die Raketen, ich meine, nicht nur will er nicht, und das ist jetzt auch weniger nur eine Angelegenheit der Islamischen Republik, das ist wirklich Staatsangelegenheit. Also das ist jetzt nicht nur quasi, wie soll man sagen, ein Tick der Mullahs, sondern in dieser Region so wenig in der Luft, so wenig am Wasser zu haben, die militärische quasi Soldaten, das ist alles, das können sie, wie wir gesehen haben, blutige Niederschlagung der Proteste, das haben sie richtig gut drauf, nicht? Aber sonst, um das Land zu verteidigen, ist das Raketenprogramm das Einzige, was sie haben. Also wenn sie das nicht mehr haben, sind sie nackt. Ja, das ist eben kein Spleen, sondern das ist irgendwie pure Logik. Und deshalb findet sich's nicht. Deshalb glaube ich auch, dass quasi das Maximale, was zu erreichen wäre, wäre eine Wiederholung des Wiener Atomabkommens von 2015, das eben Trump 2018 selbst aufgekündigt hat. Also er hat sich da selber in ein mega Dilemma begeben, indem er gesagt hat, so, das kündigen wir auf, gleichzeitig beginnt er den Krieg mit den Israelis, sagt jetzt den Demonstranten, sie sollen wieder weiter protestieren gehen und er käme ihnen zu Hilfe. Aber er will nicht reinmarschieren und das wäre, sagen alle Experten, die einzige Variante, wie man quasi den Iran tatsächlich 93 Millionen Menschen Land, das besiegt man nicht so in 0, nix und schon gar nicht einfach aus der Luft, nicht? Da müsste man reinmarschieren. Und eine lange Operation, die viel Geld kostet, viele Jahre dauern könnte, das ist was, was Trump nicht haben möchte. Der will Quick Wins, ja, der will einfach schnelle Erfolge und präsentable Erfolge.
Siehe Venezuela.
Exakt. Mhm. Aber eben, also eine längerfristige Aktion, das interessiert ihn nicht.
Mhm. Dieses Reingehen ins Land war ja schon mal, würde ich sagen, Mitte Jänner, hat es so ausgesehen, als ob Khamenei selbst, der oberste Religionsführer des Landes, da besorgt war, weil da gab es dann Meldungen, dass er sich in einen Bunker verzogen hätte. Wie ist denn da jetzt eigentlich der Status? Was weiß man über den Verbleib von Khamenei und was würde das ändern, wenn der Mann, ich glaube im Jahrgang 1939, irgendwann nicht mehr ist? Würde da vielleicht ein bisschen eine Liberalität aufgehen oder gibt es da längst genug andere, die dann seinen Platz einnehmen?
Ich würde sagen, man muss vorsichtig sein damit, so er sitzt im Flieger nach Russland, er hat sich in eine Höhle verkrochen. Er hat vor 2 Tagen eine Rede gehalten in aller Öffentlichkeit. Also es ist sehr klar zu sehen, dass er im erstaunlich guten Gesundheitszustand ist. Er hält wirklich, das muss man ihm echt lassen, sehr, sehr präzise und sehr gewandte Reden. Er ist ein sehr, sehr guter Redner und hat jetzt auch eben also so geschafft zu sagen, also es ist viel Blut vergossen worden nach diesen 40 Tagen und zwar von allen Seiten und er hat auch gesagt, ich vergebe euch, also und er hat jetzt auch verkünden lassen, dass jetzt sehr, sehr viele Gefangene, die bei den Protesten gefangen genommen wurden, freigelassen werden. Also es gibt so auch versöhnliche Töne. Genau. Und also sollte der 86-jährige Khamenei dann irgendwann einmal nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer, an der Spitze dieser Islamischen Republik stehen, würde dieses System nicht zusammenkrachen. Das ist quasi, denke ich, der wichtigste Punkt. Das ist nicht wie in vielen arabischen Ländern der Fall, ein Chef oder eine Familie oder so, an dem oder an der alles hängt. Da gibt's eben politische Fraktionen, es gibt eine Oligarchenschicht, es gibt die wirklich nicht zu unterschätzende Macht der iranischen Revolutionsgarden. Genau, also die Wahrscheinlichkeit, dass entweder ein anderer Mullah, der zwar nicht in dieser quasi Macht und in dieser Ausführlichkeit Macht hätte, wie Khamenei, der jetzt, glaube ich, seit 36 Jahren an der Macht ist, aber wäre durchaus vorstellbar, dass quasi sein Sohn Mujtaba etwa übernehmen könnte oder auch ein anderer Mullah. Es könnte auch sein, dass gar kein Mullah mehr installiert wird und dass eher sowas wie eine Militärdiktatur wird, so Beispiel Pakistan.
Wenn du jetzt Menschen, also abseits deines Berufs als Journalistin, mit Menschen über den Iran sprichst, gibt es da etwas, was dir auffällt, was alle irgendwie falsch einschätzen oder wo es so Irrtümer gibt? Das ist ja sehr oft so, dass man dann so ein Bild hat, das sich zusammensetzt aus den vielen Meldungen, wo du sagst, dass da kannst du was entgegensetzen, das ist einfach ein Irrtum, das ist falsch, das muss man anders sehen.
Ja, ich glaube, dass wir sehr stark das Bild vom Iran haben, das eher so, wie soll ich sagen, wahrscheinlich dem entspricht, was Frauen in Afghanistan erleben. Also ich denke, dass wir diese Kopftuchdiskussion, die wird dann ganz schnell oft vermengt mit eben Unterdrückung auf ganz vielen Ebenen. Und es ist Unterdrückung auf vielen Ebenen, keine Frage. Aber die Frauen im Iran haben sich erstens eben dieser Unterdrückung weitgehend entledigt. Und auch sonst leben die, vor allem die junge Generation, ein unfassbar westliches und eben ein ganz, ganz säkulares Leben. Also das ist eins der säkularsten Länder in dieser Region. Und das ist schon nicht ganz uninteressant, nicht, dass über knapp 50 Jahre islamisches Regime es geschafft haben, dass die Menschen einfach nicht mehr religiös sind, nicht mehr glauben, ne? Und wenn es denn gerade geht, dann feiern die Partys, die trinken natürlich Alkohol, die haben Liebschaften, die haben Drogen, die jungen Frauen fahren Motorrad, obwohl es verboten ist. Es ist sehr viel quasi nach Westen orientiert und sehr viel weniger anti-amerikanisch und anti-israelisch, als man glauben könnte. Die Menschen sind, ja, in Pakistan zum Beispiel, da ist der Antisemitismus so tief verankert, man könnte fast meinen, so tief verankert wie in Österreich. Das ist in Iran nicht der Fall. Ja, im Iran gibt's eigentlich diese Vorurteile gegenüber anderen Ländern gar nicht und es ist eher recht pro-westlich und pro-amerikanisch sind die Menschen eingestellt. Und das Wichtigste ist, man kriegt im Iran Dinge, die man in Österreich nicht bekommt, die man sonst in vielen, vielen anderen Teilen dieser Welt nirgends bekommt. Zum Beispiel gibt es Zimt-Kaugummi von Trident. Den kriege ich normalerweise in New York, aber den kann ich auch in Teheran kaufen. Und außerdem gibt es einige Swarovski-Geschäfte, würde man auch nicht vermuten, dass es Swarovski-Filialen gibt. Also das finde ich doch total erstaunlich und das glaube ich nicht, dass das Allgemeinwissen ist. Es gibt einfach sehr viel mehr, wenn man das Geld hat, das ist ganz wichtig. Wenn man das Geld hat, dann gibt es so gut wie alles im Iran.
Liebe Rosa, vielen Dank, das ist eine spannende Einschätzung gewesen. Danke vielmals und alles Gute nach Istanbul.
Lieben Gruß nach Wien.
Und Links zur weiteren Berichterstattung über den Iran finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und dranbleiben. Bis zum nächsten Mal.